Vertrauensvorschuss, gleiche Community auf jeden Fall. Ich kann dir aber nicht sagen, ob sie nur über die Made by Apes License kamen oder bei Twitter über mich gestolpert sind oder mit Leuten drüber gesprochen haben. Ich versuche immer rauszuhören, das ist vielleicht auch generell ein ganz guter Tipp, ein ganz einfacher. Fragt die Leute, woher sie von euch gehört haben. Ich habe das bei mir im Kontaktformular auf der Webseite drauf. Super viel LinkedIn und Empfehlung. Aber ich frage halt auch mal nach, weil für mich ist es natürlich relevant. Dann weiß ich, warum soll ich Instagram machen, wenn darüber keine Anfragen reinkommen. Dann mache ich es nur, weil es mir Spaß macht. Aber ich sehe andere Channels dann als relevant. Um im Web3-Space relevant zu sein, empfinde ich in real life vor Ort sein super, super gut und wichtig, wenn man die Möglichkeit hat. Weil die Leute am meisten Vertrauen haben, wenn sie einen schon mal gesehen haben.
GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Web3, NFT, Metaverse, AI und den ganzen neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Außerdem gibt es spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und mein Gast heute ist Chantal. Wenn du schon mal auf einem Web3-Event warst, dann kennst du mit Sicherheit Chantal. Wir sprechen über ihre Reise von der Beer Queen hin zum Board Brand Studio, also ihrem Rebranding und wie sie es schafft, zum einen Web3-NFT-Events auch erfolgreich für ihr Business zu nutzen. Das Ganze aber auf eine Art und Weise, die natürlich ist, die von ehrlichem Interesse geprägt ist. Stichwort Networking. Und was ist es eigentlich? Und wie geht das? Und wie kann man das auf Web3-Events machen? Also wir sprechen über eine ganze Menge an Themen. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir steigen direkt ein. Let's go. Chantal, welcome back im NFT und Web3 Insider Podcast. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren das letzte Mal gesprochen und das ist schon ewig her. Im Web3 NFT Space sind es Welten, auch von dem, was damals war, was jetzt ist. Aber da können wir ja gleich so ein bisschen durchhangeln, was in der Zwischenzeit passiert ist. Doch erstmal herzlich willkommen, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut und danke, dass ich wieder da sein darf. Ich meine, wir haben uns Gott sei Dank zwischenzeitlich noch ein paar Mal gesehen, wo wir ganz normal mal sprechen konnten. Aber krass, dass es schon 2 Jahre her ist oder anderthalb, keine Ahnung. Aber ja, es fühlt sich in der Tat an wie Jahrzehnte gefühlt, im Web 3 sowieso.
Ja, ist echt so. Und ich meine auch, ich glaube, wenn wir uns von Event zu Event immer mal wiedersehen, ne, also schon dazwischen passiert irgendwie relativ viel, aber ich habe dann vorhin so im Vorfeld überlegt, so, das letzte Mal, okay, das Thema war noch, ich glaube, es war noch vor Mint Metabrew Society, also das war schon eine Weile her und seitdem ist ja einiges passiert. Ja, aber schön, dass wir es wieder schaffen. Wir müssen das einfach jetzt mindestens jährlich machen, aber ich glaube, ja.
Sonst reicht wahrscheinlich eine Folge nicht aus, um 2 Jahre zusammenzufassen, was so passiert und was vor uns liegt.
Ich glaube auch. Wir nehmen uns mal so ein paar Themen vor und steigen einfach mal ein. Doch vorher für die, die ich nicht kenne, also wer schon jemals auf einem NFT oder Web3-Event war, der wird dich kennen. Also du bist wirklich ja als Globetrotter überall unterwegs und auf jedem Event gefühlt. Aber vielleicht für die, die ich nicht kenne, nochmal kurz, wer bist du, was machst du?
Ich versuche nicht zu weit auszuholen. Ich bin Chantal, bin wie du gesagt hast, sehr, sehr viel unterwegs, aber Homebase ist in der Region Mannheim, da komme ich her, was zum Reisen auch ganz großartig ist, weil du hast einen Frankfurter Flughafen vor der Nase, Mannheimer Bahnhof ist auch super, das ist immer sehr, sehr hilfreich. Komme ursprünglich aus dem Design und Marketing, habe in Agenturen gearbeitet, habe ein eigenes Branding-Studio, wo wir mit Sicherheit nachher mal drauf kommen. Und bin aber auch, wie du auch schon erwähnt hast, Co-Founder von Metabrew Society, wo wir vor ein bisschen mehr als 2 Jahren losgelegt haben, gemintet dann vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren, so zwischen 1,5 und 2 Jahren. Und dementsprechend im Web 2, aber auch sehr viel im Web 3 unterwegs gewesen, international. Das hast du ja gerade gut hervorgehoben. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, wer auf irgendeinem Event war, vor allen Dingen international, dem bin ich wahrscheinlich mal begegnet in irgendeiner Form.
Ja, entweder auf der Bühne oder so. Also die Herausforderung ist ja immer, wenn man dann kurz mit dir spricht, dann kommen 10.000 andere Leute und sagen auch Hi. Aber ich glaube, das ist auch, also für mich hast du das von Anfang an da auch sehr gut gemacht, diese Events zu nutzen, auch als Plattform, ja. Also man kann ja, wer schon mal dabei war, weiß es, man kann ja da Spaß haben, ne? Es gibt Partys und keine Ahnung, dann irgendwelche Veranstaltungen, es gibt auch coole Inhalte. Aber eigentlich geht es ja darum, auch Menschen zu treffen, ne? Und ein Netzwerk aufzubauen, Freundschaften zu schließen. Und ich glaube, dass allein schon, wie du sagst, ne, man man hat dich gesehen, man kennt dich. Ich glaube, hast du das so als Strategie so beabsichtigt gehabt, dahin zu gehen, um zu networken? Oder ist das so natural bei dir, dass du einmal sagst, nee, das ist einmal so passiert und daraus haben sich dann einfach Sachen ergeben? Wie war so da dein Ansatz? Wahrscheinlich auch anfangs noch mehr mit dem auch Metabrew vertreten, vorstellen und dann hat sich das Ganze ja auch weiterentwickelt. Also wie war da so deine Strategie in Anführungsstrichen?
Ehrlicherweise habe ich beim Netzwerken keine harte Strategie. Das geht ja auch im Web 2. Das ist ja grundsätzlich egal, auf welches Event du gehst. Meine in Anführungszeichen Strategie ist einfach Leute kennenlernen. AKA, ich gehe dahin und gehe nicht mit dem Gedanken, boah, ich muss heute 10 Leads mitnehmen oder ich brauche morgen dann 3 Termine im Kalender, sondern ich gehe dahin, fühle ein bisschen den Vibe und den Flow und mich interessieren halt auch einfach andere Menschen und was sie machen. Und wenn man coole Leute trifft, dann bin ich super gerne in einem Gespräch, weil ich einfach ein Grundinteresse an Menschen, zumindest an coolen Menschen habe. Mit Idioten unterhalte ich mich jetzt nicht so lange. Da mache ich auch relativ schnell, dann finde ich einen guten Weg aus dem Gespräch raus, der nett ist. Aber das habe ich mittlerweile, glaube ich, die letzten 2 Jahre auch viel gelernt. Gibt's im Web 3 Gott sei Dank nicht so viele von. Auf Marketingveranstaltungen im Web 2 gibt's da ein paar mehr und Vertriebsveranstaltungen. Aber long story short, am Anfang hat Metabrew natürlich geholfen, dass die Leute gemerkt haben, okay, die ist da nicht nur zum Party machen und ich bin auch als Frau nicht einfach ein Plus One, sondern die baut wirklich an was. Das heißt, die Leute haben schon mal ein Grundinteresse an dir, weil man kennt ja Metabrew, zumindest nach einer Weile, nach den ersten Monaten. Und das wäre jetzt falsch, wenn ich sagen würde, das wäre nicht so, dass es keinen interessiert hat, sondern für die Leute bist du ja erstmal ein bisschen wichtiger, wenn du eine gewisse Position hast. Mittlerweile, ich habe letztes Jahr ein bisschen, ich will nicht sagen umgebrandet, aber ich habe irgendwann Metabrew ein bisschen weniger erwähnt. Nicht, weil es irrelevanter wurde, sondern man kannte Metabrew, man hat mich schon damit verknüpft. Ich hatte ja oder habe immer noch in gewissen Kreisen irgendwie den Namen Beer Queen. Ich glaube, den kriege ich auch nicht mehr weg, das ist auch okay. Aber dass die Leute mich einfach als Chantal kannten und nicht, da kommt die Founderin von Metabrew, sondern Chantal, die macht X und Y und Z und ist in der Community unterwegs und ist einfach mehr auf mich zu branden. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Also, wenn ich eine Strategie hatte, dann eher letztes Jahr, wo ich gesagt habe, boah, ich will jetzt nicht überall ankommen, die Leute stellen mich nur als Beer Queen vor, weil ich mache halt so viel mehr als nur Metabrew und ich kann auch mehr als nur für eine Marke stehen, auch wenn ich die mitgegründet habe. Und das hat strategisch sehr, sehr gut funktioniert. Aber ansonsten, ehrlicherweise, mit einem ganz ernsthaften Interesse auf Leute zugehen oder in Gespräche sich mit einbinden. Und die Leute merken schon, ob man Bock hat, mit ihnen zu reden oder ob man sie irgendwie nur als Door-Opener sieht. Und einfach auch unterstützen und Support anbieten. Also ganz ernsthaft und nicht nur gucken, was man selbst von mitnehmen kann.
Ich glaube, das ist auch irgendwo das Geheimrezept, einmal zu sagen, ich habe ein ehrliches Interesse, ne? Und dann, das merkt man ja auch. Also ich glaube, in Gesprächen mit jemandem merkt man relativ schnell, und vielleicht merken es manche schneller als andere, aber man merkt schon, hey, der will mir nur irgendwie was verkaufen oder der will sich irgendwie nur da selbst positionieren oder hey, der hat wirklich ein Interesse und wir unterhalten uns erstmal und lernen uns kennen und dann kann sich daraus ja was entwickeln, auch eine, keine Ahnung, Business-Partnerschaft oder man empfiehlt sich weiter oder wie auch immer. Aber der Unterschied ist schon, und ich glaube, das hast du gerade gut beschrieben, dass dieses Interesse, diese Neugier, dieses auch das ein ehrliches Angebot zu sagen, hey, brauchst du, kann ich dir bei irgendwas helfen? Kann ich da oder ich kann hier supporten?
Oder brauchst du eine Intro? Suchst du gerade irgendwann nach irgendwas Bestimmten? Oder ich kenne da jemanden, ich connecte euch mal kurz, der steht da vorne. Und einfach mal 2 Leute zu connecten, weil für die Leute kann das ein Riesenhebel sein, selbst wenn ich nicht unterstützen kann. Und ich glaube, das unterschätzen ganz viele, dass man auch mit solchen Dingen helfen kann und nicht nur seine Zeit irgendwie über Stunden Free Work für Leute machen muss. Ich habe für die wenigsten designt, ehrlicherweise, aber für ganz viele eine Intro gemacht zu irgendwem, wo ich gedacht habe, boah, das könnte ein gutes Match sein oder die können sich gegenseitig irgendwie Positives zueinander beitragen.
Ich glaube, es kommt auch irgendwann zurück. Also das, dann kriegst du wiederum ein Intro, ne, zu jemandem anders oder von jemandem anders, wo dann wieder Leute auf dich zukommen. Das ist ja nicht immer eine 1:1. Ich muss jetzt irgendwie mir von dem was holen oder dem was geben, weil ich was von dem möchte, sondern das ist ja, und ich finde, das, wie ist da dein Eindruck? Ich finde, das ist, diesen Spirit haben wir schon noch. Das fand ich von Anfang an dieser Web3-Bubble so cool, dass die Leute aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und unterschiedliche Backgrounds haben, unterschiedliche irgendwie Interessen und Skills mitbringen. Aber so der gemeinsame Nenner am Anfang, so diese kleinen Bildchen waren, ne, oder einfach so die Technologie, da was auszuprobieren und darüber, ja, man erstens super spannende Leute kennenlernen und zweitens auch total interessante Gespräche und dann ergibt sich vielleicht auch was, ne? Würdest du sagen, das hat sich verändert in den letzten Jahren oder ist es noch so?
Zunächst mal, ich kann es komplett unterschreiben. Ich finde gerade in dem Web3-Space so spannend, dass du Leute mit den unterschiedlichsten Background hast. Also du hast Leute von Finance über Künstler, die zwei gehen ja selten zusammen, außer man investiert in einen Künstler oder in ein Gemälde. Aber ansonsten sind es so zwei Bereiche, Geld und Kunst, die selten zusammengehen. Also verschiedene Bubbles einfach. Dann hast du noch die Community-Driven People. Du hast die Gamer dabei, du hast die Business-People dabei, die einfach Business-Opportunities sehen. Du hast so einen bunten Mix an Leuten, auch in jedem Alter von gefühlten 15, gibt mir sicher halt auch Jüngere, bis, keine Ahnung, wahrscheinlich den Ältesten, den ich kennengelernt habe, war bestimmt auch schon 70 oder so. 65, 70. Obviously ist wahrscheinlich die Spanne zwischen, keine Ahnung, 20 und 40 ein bisschen mehr vertreten, aber sehr, sehr bunt durchmixt. Und was ich auch oft, und ich muss kurz, vielleicht trifft dich kurz ab, aber ich versuche wieder zurückzutriften, auch immer so ein Vorurteil finde, ich habe das am Anfang oft gelesen, jetzt nicht mehr so häufig, vielleicht auch einfach, weil ich wenig Content darüber sehe, dass so, ja, für Frauen ist schwierig und so weiter, ein Tech-Space, 1000% halt gar nicht, also nicht im Web3. Da interessiert meiner Erfahrung nach niemand, wo du herkommst, wie viel Kohle du auf dem Konto hast, ob du Frau, Mann, divers, was auch immer bist, das ist ein unfassbar diverser Space, wo man rein logisch auch sehr, sehr lange undoxed sein kann und gar nicht preisgeben kann, woher man kommt, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat und so weiter. Und dementsprechend würde ich stelle jetzt nicht unbedingt fest, dass die letzten 2 Jahre vom Spirit irgendwas verloren gegangen ist, eher nicht, eher obviously, vor 2 Jahren waren wir eher, okay, heute vor 2 Jahren waren wir eher schon Richtung Bärmarkt unterwegs und nicht mehr krass im Bullmarkt. Dahingehend sind eher ein paar Leute weggefallen, weil der Geld aus dem Space raus war, was aber natürlich den Community-Leuten jetzt nicht, außer dass die Floor-Prices runtergegangen sind bei den ganzen NFT-Communities, die Communities selbst eigentlich sehr stark geblieben sind, weil halt nur noch die Leute drin waren, die jetzt nicht nur das große Geld sehen, sondern Community-driven sind, in Anführungszeichen. Also, ja, ich würde es voll unterschreiben, was du gesagt hast und sehe jetzt persönlich keine großen Unterschiede, außer dass es halt ein bisschen weniger Leute in dem Space gibt, als vielleicht genau vor 2 Jahren.
Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ne? Also Leute, die jetzt auch wirklich sagen, hey, ich bin nicht nur just for fun da oder weil ich hier irgendwie schnell ein bisschen Geld gemacht habe und jetzt irgendwie kostenlos auf eine Party komme, wo Eminem spielt, sondern ich sehe irgendwie Potenzial aus welchem oder in welchem Bereich auch immer und ich möchte das vielleicht mitgestalten. Also das ist so mein Eindruck. Die Gespräche sind auch ein bisschen, also ernsthafter, also aber nicht heißt, dass es das keinen Spaß mehr macht, sondern einfach so die Leute, die bauen was, ne, der Austausch ist ein anderer, vielleicht sogar die Bonds noch ein bisschen enger, weil das auch zusammenschweißt, wenn man immer noch da ist, ne, und das ist ja auch das, was gut tut, also dass man dann in dieser Bubble auch so dann eben nicht der Einzige ist, der irgendwie denkt, hey, das Thema ist spannend, das hat Potenzial und ich mache da was, sondern dann auch andere trifft und dann immer wieder diese Bestätigungsstücke bekommt, so die eigene Bubble da hat, ein paar Kontakte hat und das macht ja auch dann Spaß, gemeinsam da auch mehr zu machen. Und Stichwort Ernsthaftigkeit, du hast auch schon gesagt, du hast dann so ein bisschen mehr auch gesagt, hey, du brandest dein Web3-Ich sozusagen um, ne? Ich glaube, es hat sich, wenn man auch, der Moonbird steht im Hintergrund, also wer mit Video schaut, der sieht noch deinen Moonbird, aber gar nicht, dass du aus diesem Ökosystem raus bist, aber auch gesagt hast, hey, ich nutze jetzt das, was ich auch noch mache, nämlich Design und da kam ja noch einiges dazu, dann können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, und bring das mit ein. Und was ich da so spannend finde, ist, wie gut du das kombiniert hast. Also was du am Anfang gesagt hast, so, ich gehe eigentlich gar nicht so auf die Events und habe den Gedanken, ich muss irgendwie da jetzt 3 Leads mitnehmen. Ich glaube, das machst du aber trotzdem. Also ich glaube, dass du hast echt gut geschafft, so das zu vereinen, dieses, hey, ich nutze dieses Networking und gar nicht so, das hatte immer mal, oder für manche Leute hat es, glaube ich, auch so einen negativen Beigeschmack, so im Sinne von, hey, ich muss da irgendwie was rausziehen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, sondern es geht ja einfach nur um, hey, Menschen kennenlernen, vielleicht anderen helfen, dann kriegt man vielleicht da Hilfe, was wir eigentlich gesagt haben, ne? Aber ich glaube, da verbindet man dich mittlerweile, so, und dein Außenauftritt geht ja auch sehr stark Richtung Board Brands Studio, also was ja auch dann mit deinem Mutant nochmal gebrandet wurde, was ja auch eine Made by Elves Lizenz hat. Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen? Also wie ist das passiert? Ist es auch, war das so einfach auch der Natural Flow oder war das ganz bewusst irgendwann zu sagen, hey, ich möchte das noch mehr hebeln, noch mehr leveragen, was ich da an Potenzial sehe?
Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also zunächst, man geht auch mit Leads aus einem Event raus, wenn man nicht das Ziel hat, Leads zu generieren. Und dasselbe gilt auch für Social Media. Das muss jetzt nicht TikTok und Insta sein, sondern es kann auch einfach LinkedIn sein. Wenn man guten Content macht und people connect with people, einfach menschlich ist und sich ein bisschen zeigt und best case authentisch ist und nicht ein cooles Online-Ich hat und dann treffen die Leute einen bei Events und man ist super lame oder hat gar nichts zu sagen oder kein Interesse, davon gibt's ja auch genug, dann haben die Leute schon irgendwie ein Grundinteresse, irgendwie mit einem zu arbeiten. Also weil man ja mit dem Menschen connected hat. Und ich habe halt auch ganz oft, muss man sagen, bei Anfragen, dass die Leute gar nicht jemand anderen anfragen, sondern nur uns. Und dann einfach wir schauen, dass wir irgendwie zusammenfinden, weil wir Bock haben, miteinander zu arbeiten. Und wenn zwei Seiten Bock haben, miteinander zu arbeiten, dann findet man auch einen Weg. Selbst wenn es ein geringeres Budget ist oder keine, wie auch immer. Irgendeinen Weg findet man immer. Strategisch habe ich mir nicht vor 2 Jahren vorgenommen, boah, in einem Jahr brande ich dann um auf Board Brand Studio oder BBS, ich nenne es jetzt mal BBS im Call, manchmal ist es ein bisschen kürzer. Aber ich wusste halt, jeder connected mich mit Metabrew, ist mir irgendwann aufgefallen, weil obviously, wie gesagt, Beer Queen stand dann auch überall. Und das ist ja auch cool. Und Metabrew hat ja einen riesen, riesen Zeitkontingent in meiner Woche, teilweise mehr als Board Brand Studio eingenommen. Obwohl wir uns als Founder ja gar nichts ausgezahlt haben, währenddessen Board Brand Studio eigentlich mein Main-Business war. So. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, die Leute wissen irgendwie gar nicht, dass ich eigentlich auch Branding mache. Also, dass wir halt Marken entwickeln, vor allen Dingen visuell, aber ich auch einfach beratend tätig bin im Marketing und Branding. Da kriegt man ja über die letzten Jahre einfach ein bisschen Knowledge zusammen, womit man anderen Unternehmen helfen kann. Und habe das einfach mal ein bisschen häufiger erwähnt und gesagt. Dann waren die Leute teilweise ganz erstaunt, weil sie dachten, ich mache nur Metabrew. Und ich so, ja, wäre ein bisschen schwierig, weil dann wird es schwierig werden mit Essen und Leben, weil wir uns nichts auszahlen. Habe das einfach ein bisschen häufiger erwähnt und hatte aber gleichzeitig letztes Jahr die Phase, das war direkt nach dem Apefest. Apefest war im November, ne? November in Hongkong. Anfang November? Ende Oktober?
Ja, so in dem Dreh. Ich glaube, nur beim Anfang irgendwie, November muss gewesen sein. Ja.
Genau. Und da hatte ich schon davor überlegt, weil bis dahin lief mein Main-Business, also das Branding-Business, rein unter meinem Namen. Also einfach Chantal Alberstadt, weil ich immer noch Freiberuflerin bin, trotz Mitarbeitern. Das funktioniert im Design ziemlich gut. Die ganzen Geschäftsbereiche, ob GmbH oder Freiberuflichkeit, könnte man irgendwann anders in ganze 2 Stunden drüber reden, was da Sinn macht. Aber long story short, ich wusste, ich möchte das Branding-Business ein bisschen umbranden, ein bisschen weg von meinem Namen. Die Leute sehen mich immer noch und ich bin immer noch die Personal Brand. Ist immer ein bisschen kacke, von sich selbst als Personal Brand zu sprechen, aber ist halt gerade ein gängiger Begriff. Aber es darf gerne seine eigene Identität mitentwickeln, gerade wenn mehr Mitarbeiter hinzukommen und die Leute dann nicht nur Chantal, ja, ach, die macht Bier oder die macht das, sondern ich konnte dann auch viel einfacher pitchen. Ja, ich bin Co-Founder von Metabrew Society und habe noch Board Brand Studio, das ist ein Branding-Studio. Viel einfacher zu sagen als, ja, ich habe noch ein Branding-Business. Ja, wie heißt das? Ja, so wie ich. Also dann fängst du an, so ins Straucheln zu kommen bei der Erklärung, was total unnötig ist. Und Genau, dann war das kurz nach dem Apefest und ich habe mich obviously, da hatte ich noch gar keinen Mutant. Meinen Mutant habe ich ja erst nach dem Apefest gekauft. Habe mich ein bisschen mit dem Naming auseinandergesetzt. Mir war es immer wichtig, nicht wie eine Agentur zu klingen, einfach weil ich dieses erste Gefühl, was ich habe, wenn ich an eine Werbeagentur denke, das sind wir nicht. Also dann ist es eher eine Boutique-Agency oder sowas. Wir arbeiten super eng mit den Kunden. Wir haben ein ernsthaftes Interesse daran, dass die erfolgreich werden. Kunde ist nicht eine Cash-Cow, sondern wir arbeiten partnerschaftlich zusammen. Und da fand ich Studio schon immer so ein bisschen besser als Agentur, auch wenn es am Ende nur ein Wording ist. Und dann fand ich das Wort Board irgendwie immer ganz cool. Und dann sind wir auf Marken gekommen und Board Brands. Und dann war die Frage, ja, wollen die Kunden überhaupt dann irgendwie, dass sie die langweiligen Marken sind? Verstehen die das falsch? Und wir hatten dann aber ganz schnell irgendwie den Claim Board of the Ordinary, dass wir halt ein bisschen andere Wege manchmal gehen und dass wir versuchen, ein bisschen frisch zu denken. Und to be honest, der Kunde, der sich von dem Namen abschrecken lässt, darf gerne bei der Media-Agentur XYZ landen, weil das wäre wahrscheinlich auch gar nicht unser Kunde.
Das ist aber schon, das jetzt eigentlich dein Daily Business auch, genau, ich jump einmal mal kurz rein, weil das super spannend ist, weil das ja genau eigentlich dein Daily Business ist, ne? Und merkst du dann bei dir selbst einen Unterschied? Oder also jetzt hast du echt schon hergeleitet auch gesagt, hey, was ist denn der Vorteil von der Brand, ne? Die kannst du ganz anders nochmal spielen, die kann ganz anders auch so ein bisschen, das heißt ja nicht, dass deine Personal Brand nicht mehr da ist, sondern das geht ja dann zusammen. Und dann so dieser Entwicklungsprozess, hast du dich so selbst als Kunde auch gesehen oder hättest du es mit dem Kunden genauso gemacht oder war das bei dir dann selbst einfach auch ein bisschen anders, wo man sagt, oh, also das so, das merke ich manchmal an mir, dass man eigentlich die Dinge selbst irgendwie vernachlässigt, wo man eigentlich weiß, dass die wichtig sind, ne? Und wo man jedem Kunden sagen würde, hey, mach jetzt erstmal A und dann B und man selbst macht irgendwie schnell B, weil es muss irgendwie schnell gehen oder so. War das bei dir auch so oder war das dann, hast du das dann schon so auch so als eigenes Projekt gesehen und gesagt, hey, jetzt ziehen wir das auch durch, jetzt machen wir wirklich mal die nächsten Wochen Rebranding, wir machen da diesen, also wirklich immer Brainstorming-Prozess, wir überlegen den Claim.
Ich bin bei mir selbst und bei unserem Business ein Freund von Better Done Than Perfect und Find It Out on the Way. Was ich nicht machen würde, wäre nach 4 Wochen wieder das Naming ändern. Das geht nicht. Also da war schon ganz wichtig, dass ich mit was fahren kann, das uns nicht zu sehr einschränkt. Und das mit uns mitwachsen kann, egal in welche Richtung wir wachsen. Ich wusste, wir werden wahrscheinlich Marken entwickeln. Vielleicht, das sehe ich nicht, also auch an meine Mitarbeiter, die das hören, vielleicht ist es irgendwann kein Design mehr. Vielleicht ist es irgendwann keine Content Creation mehr. Vielleicht ist es irgendwann nur Beratung. Vielleicht ist es irgendwann nur noch Design. I don't know. Ich hatte aber zum Beispiel mein erstes Business direkt nach der Ausbildung Gewerbe angemeldet, hieß Grafikbohne. So. Ich habe Grafikdesign gemacht und ich mochte Kaffee. Dann kam das Wort und irgendwie fanden das alle cool und dann habe ich das genutzt. Das hatte ich bis vor, glaube ich, 2,5 Jahren. Wir haben halt irgendwann so viel mehr gemacht als Grafikdesign, dass der Name hat uns eingeschränkt. Obwohl der gut ankam, hat er nicht mehr funktioniert. Und dementsprechend war mir wichtig, den Namen richtig zu haben. Aber was das Design angeht zum Beispiel, wir haben ein Rebranding mit meinem Namen gemacht vor, ich weiß nicht genau, 2,5 Jahren. Wir haben fast das Design übernommen, weil das Design, die Farben, die Schriften, das war alles cool. Wir haben quasi nur ein neues Logo gemacht. Das habe ich selbst gemacht und habe mir 2 Tage Zeit gegeben, weil ich weiß, wenn ich ein Logo selbst mache, für mich dauert das Wochen, bis ich happy bin. Und das war Better Done Than Perfect. Also wenn ich unser Logo angucke, denke ich, ist okay. So. Aber wenn du halt selbst Designer bist, für dich selbst zu designen, das ist Hölle. Ich habe unser Branding damals auch extern gegeben und habe einen Branddesigner, den ich sehr schätze. Den habe ich gefragt, ob der unser Branding macht. Der hat auch damals Chantal Alberstadt mein Wortlogo kreiert. Beste Entscheidung, das extern zu geben. Bei BBS war es für mich einfach wichtig, fuck it, lass uns das jetzt durchziehen. Das heißt, Domains gesichert, Social Media Accounts gesichert, Logo überall draufgehauen, E-Mail-Adressen geändert. Das haben wir, glaube ich, alles in 1,5 Wochen durchgezogen. Also wirklich einfach raus damit. Und dann einfach im E-Mail-Footer reingeschrieben, hey, wir sind übrigens noch dieselben, wir haben einfach nur den Namen geändert. Irgendwann LinkedIn-Beitrag zugemacht. Also relativ schnell entschieden, weil das hat mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln gebrannt, nicht mehr unter dem Namen arbeiten zu wollen, weil ich das vor allen Dingen bei den Speaker-Slots letztes Jahr gemerkt habe. Wenn du dich selbst in 30 bis 60 Sekunden pitchen musst und das Wording nicht sauber ist für, du hast ein Branding-Studio, weil der Name derselbe ist, das hat mich immer genervt. Also das hat mich am meisten eingeschränkt. Für unsere Kunden hat sich nichts geändert. Denen ist auch alles egal. Die arbeiten gern mit uns, die sind happy, alles cool. Und die meisten, vielleicht noch was Zusatzgedanke, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen relevant sein kann. Wir sind immer noch nicht in der kompletten Phase, wo BBS quasi eine komplett eigene Identität hat. Wir haben quasi einen Soft-Relaunch gemacht. Das heißt, auf der Webseite findet man noch überdurchschnittlich viele Bilder von mir. Das ist nicht, weil ich die Bilder so gern sehe, sondern weil es Sinn macht, dass die Leute auf die Seite gehen und raffen, wir sind noch dieselben. Es ist nur Name. Bis BBS irgendwann so eine eigene Identität hat, dass es reicht, wenn ich auf zwei Bildern vorkomme, einmal beim Team und vielleicht noch irgendwo bei About Us, wo ich erkläre, warum ich das so aufgebaut habe. Aber aktuell bin ich noch überdurchschnittlich viel vertreten, damit die Leute nicht verwirrt sind. Aber sowas kann man auch als Soft Relaunch machen.
Super spannend, das auch so quasi dann mitzuerleben und so wie du es auch jetzt beschreibst, ne? Also welche Gedanken dahinter stecken und wie man vielleicht auch eine Personal Brand verknüpfen kann, wenn es wächst oder wenn man die Herausforderung hat, das vorzustellen. Ich glaube, für viele passt es auch, wenn die sich einfach vorstellen als Person und dann so eine One-Man-Show, One-Woman-Show sind. Aber in dem Fall da auch diesen Weg dann zu gehen und zu sagen, hey, jetzt haben wir da auch gleichzeitig eine neue Brand. Da kann man gleichzeitig auch zeigen, ne, was man macht oder auch so die Message schon, also was du vorhin gesagt hast, fand ich auch spannend, dass wer sich vom Namen abschrecken lässt, der ist nicht unsere Kunde. Also der soll gern woanders hingehen. Also da kann man ja auch schon was mitgeben, auch über das Branding. Und ich glaube auch, dass das Thema, man erzählt was oder man sagt erstmal, was man macht, ne? Also wenn keiner weiß, was du sonst noch machst, außer Bier, dann können natürlich darüber auch keine Aufträge kommen. Und jetzt stellst du dich ja ganz anders vor. Jetzt ist es auch, klar muss man auch sagen, Metabrew war noch, also die MINT-Phase war ja dann auch eine ganz andere, was die Kommunikation anging, als jetzt, als, ich sag mal, etabliertes Projekt. Auch das Projekt geht ja auch, also klassischen Web2-Business ist ja dann auch wieder was anderes. Also da ist ja auch viel passiert auf der Seite. Und gleichzeitig aber, wenn du dann sagst, hey, wir sind übrigens BBS und wir machen jetzt hier was, aber gleichzeitig verstehen wir, und das ist, glaube ich, dann für auch so Unternehmen oder Projekte spannend aus diesem Space, ne? Wir verstehen, was ihr macht und was ihr wollt und was die Werte sind. Und ich glaube, da, also macht ihr mittlerweile auch viel Kooperation, ne? Oder habt viele Aufträge, habt einige Partner, Kunden. Wie ist das so gekommen? Also war das dann wirklich so, du hast einfach gesagt, du machst, was du machst, und die Leute kamen dann auf dich zu und haben gesagt, hey, cool, das brauche ich eigentlich gerade.
So ähnlich läuft es ehrlicherweise meistens, aber so ist es bei mir schon immer gelaufen, weil selbst als ich irgendwie, ich glaube, Gewerbe angemeldet habe ich 2012 nach der Ausbildung, das hattest du gerade erwähnt, aber das kann ich auch nur allen als Tipp mitgeben, redet drüber, was ihr macht, labert bitte die Leute nicht 10 Minuten zu, aber das kann auch nur mal ein Side-Note sein. Also ich habe schon immer gesagt, ja, ich bin selbstständig, ja, was machst du? Ja, ich mache Grafikdesign, Punkt. Und dann kann man über irgendwas anderes weiterreden. Dann wissen die Leute das aber. Und so ähnlich ist es ehrlicherweise jetzt. Die Leute wissen es langsam und melden sich dann proaktiv. Dann ist dann auch nicht zum Beispiel, ich glaube, im Web 3, gutes Beispiel ist so The Grateful Show. Grateful habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich den meine, ich glaube in London 2022, ja, kennengelernt im November oder so. Dann hatten wir Kontakt, haben uns bei jedem Event gefreut, dass wir uns irgendwie gesehen haben. Ich war ein, zwei Mal in deren Twitter-Space und habe dann auch irgendwann gemeint, ey, also die Qualität eures Spaces spiegelt nicht so ganz wider, wie ihr ausseht. Und wollte einfach ein paar Tipps geben. Und da geht es mir in dem Moment gar nicht um den Verkauf. Er wird, also der findet dann oft statt, aber ehrlicherweise, weil ich halt wirklich die Leute kenne und weiß, boah, ihr habt da so viel liegen an Möglichkeiten, weil die Leute euch aufgrund des Designs vielleicht nicht ernst genug nehmen und euer Content ist aber geil. Und dann fragen die Leute aber auch gar nicht weiter rum und suchen sich einen anderen Designer. Meistens kommen sie proaktiv auf uns zu. Aber ich hatte zum Beispiel auch, wir haben für das Web3-Fest in der Schweiz, das ging eigentlich über anderthalb Wochen, wir haben vielleicht, du hast vorhin schon kurz angeteasert, wir machen nicht nur Design, sondern mittlerweile auch Content Creation, heißt Foto, Video und Podcast Production. Da war ich in dem einen Call, weil da wurde ich letztes Jahr als Speaker angefragt für ein Event davon, also für einen Tag. Und letztes Jahr ging es nicht, weil da war ich bei einem anderen Event gerade Speaker und habe auch gemeint, ey, meldet euch gerne nächstes Jahr, weil ich würde gerne kommen, wenn es zeitlich passt. Und dann war ich in dem Call drin und dann haben wir drüber gesprochen, ob ich Bock habe, ob ich kann, alles cool. Und habe gemeint, wer macht eigentlich eure Content Creation? Also wer macht vor Ort Foto, Video? Ja, sie weiß es nicht. Ich glaube, sie hat gemeint, ich glaube, wir haben noch niemanden. Ich vermittle dich mal weiter. Dann war ich mit jemandem im Call und wir haben am Ende den Deal halt geclosed, weil die hatten noch niemanden und sie wussten, dass ich viel unterwegs bin auf den Events. Für die ist es ja nur zuträglich, weil ich kenne Web3-Events. Ich kann natürlich meine Leute ganz anders briefen und das Trust-Level ist schon da. Die Leute vertrauen mir per se schon, weil ich mit Sicherheit nicht als Speaker irgendwo hinkomme und dann meinen Shit nicht zusammen habe, wenn wir projektbasiert arbeiten. Also so der Gedanke der Leute und wie ich es auch umsetzen will. Dementsprechend sind, glaube ich, die Hauptdinger, ich rede drüber, die meisten kommen proaktiv auf uns zu. Aber manchmal sehe ich natürlich auch eine Möglichkeit, wo ich denke, die haben einen Need, warum spreche ich es nicht proaktiv an? Und das ist dann auch kein klassisches Sales-Gespräch bei mir. Du kannst dir, ich kenne das ja alle, du kannst dir ein Sales-Skript nehmen und exakt Einwandbehandlung und schlag mich tot. Darum geht's gar nicht. Also mir nicht, so verkaufe ich nicht gerne. Ich versuche rauszufinden, ob wir den Leuten helfen können. Und wenn es ein guter Vibe ist, dann findet das Sale meistens statt, ohne dass ich dieses scheiß Verkaufsskript brauche. Manchen Leuten hilft es, die vielleicht ein bisschen unsicherer sind. Aber ich weiß, was wir können, ich weiß, dass wir helfen können und dann ist es eigentlich meistens ein gutes Gespräch und die Leute sind happy, dass sie sich um nichts kümmern müssen. Und das war jetzt zum Beispiel Web3-Fest in der Schweiz gerade.
Ich glaube, das ist so der beste Tipp für, wie verkaufe ich, ohne dass ich als Verkäufer rüberkomme, ne? Weil, also, ich habe auch irgendwie eine Abneigung gegen so salesy irgendwie Pitches und also das könnte ich gar nicht, das mache ich auch nicht gerne, andersrum finde ich es auch nicht gut, wenn man mich 15 Mal anruft und jedes Mal versucht mit irgendeinem Skript da zu irgendwas zu bewegen, aber ja, da tickt jeder ein bisschen anders, aber ich kann das voll nachvollziehen, ich glaube, es geht auch vielen so und dann einfach, ja, wie du sagst, so zu sagen, hey, ich sehe da was und ich, keine Ahnung, ich kann entweder helfen oder ich helfe oder ich gebe euch ein paar Tipps oder so und wenn dann was zustande kommt, Projekt oder Partnerschaft, ist ja super. Mit BBS habt ihr dann auch eine Made by Apes Lizenz angemeldet. Den finde ich wiederum super spannend. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist? Also vielleicht nochmal aus deiner Sicht, warum auch? Also für die, die es nicht wissen, das ist ja von Yuga Labs letztendlich oder von diesem ganzen Bored Ape Ökosystem eine offizielle Lizenz, dass man mit der IP, die man zu seinem NFT hat, auch sozusagen ein Business in irgendeiner Form betreibt und dann nochmal so einen extra Stempel bekommt. Bisschen, also die Idee, wenn ich es richtig verstehe, ist auch so ein bisschen Förderung, ne? Also es wird immer auch vom offiziellen Kanal was geteilt. Es gibt die Möglichkeit, beim Apefest irgendwie auszustellen, also dass man ein bisschen mehr Visibilität bekommt, ist nochmal ein extra Netzwerk. Also coole Idee grundsätzlich. Was war für dich so die Motivation zu sagen, hey, das mache ich jetzt auch und wie lief der Prozess?
Bei mir funktioniert sowas so, ich sehe das und denke, ist es eine Opportunity? Ja. Kostet es viel Zeit? Nein. Habe ich eine Downside? Nein. Okay, ich mach's. Ich versuche natürlich jetzt nicht auf 18 Hochzeiten zu tanzen gleichzeitig, aber ich bin schon relativ aktiv eigentlich im Ape-Space, jetzt nicht so krass wie andere, aber auch da kannten mich auch vor dem Ape schon einige und ich habe versucht, die Leute zu unterstützen. Deshalb war das eigentlich ein logischer Schritt, wenn ich den Mutant habe und dann habe ich mir Made by Apes License angeguckt und ich dachte zuerst, dass es hauptsächlich nur um Produkte geht, aber es geht auch um Dienstleistungen. Fand es auch einfach smart, auf der Webseite dort gelistet zu sein, dass die Leute einfach immer mal wieder über uns drüber stolpern. Da ging es gar nicht drum, dass ich jetzt daraus unbedingt den Kunden ziehe. Aber wenn man sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt, geht es ja eigentlich drum, so man sagt normalerweise 7 Touchpoints, bis jemand kauft, immer mal wieder überall präsent zu sein, dass die Leute immer wieder über einen drüber stolpern. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Und freue mich natürlich, wenn jemand proaktiv aus dem Apespace auf uns zukommt, weil sie es dort gesehen haben. Aber bei mir ist es ja auch so. Ich meine, das Schöne bei dem ganzen Web3-Thema, die meisten Leute sind community-driven. Hast du jetzt ein Bored Ape oder Mutant beispielsweise und weißt, dass suchst jemanden, der Design macht und weißt, es gibt mit einer Made by Apes License ein Branding-Studio, fragst du eher dort an, wenn du niemanden kennst. Ich mache das ganz genauso mit Leuten, die bei mir in der Community in Anführungszeichen sind, die ich vielleicht sogar ein paar Mal gehört habe oder gesehen habe, dass ich natürlich Best Case ist, ich kenne schon jemanden. Wenn ich niemanden kenne, gehe ich über Empfehlung. Und wenn ich nicht über Empfehlung gehe, gucke ich, wer ist in meiner Bubble. Und dementsprechend ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen Reichweite zu bekommen, andere Leute anzusprechen. Und es ist ein kleines Trust-Level für die Leute, die auch in der Community sind. Und das alles andere mit, man wird, man hat mal einen Space irgendwie BAYC oder was auch immer, ist super geil, aber bis das stattfindet, da warte ich aktiv nicht drauf. Weißt du, das ist cool, wenn es passiert, aber ansonsten ist es einfach ein zusätzlicher Touchpoint und ich arbeite gern mit Leuten zusammen aus dem Space. Dementsprechend dürfen sie gerne sehen, dass wir nicht nur Web2-Design machen und Packagings und Co., sondern eben auch Web3.
Kamen da viele Anfragen auch schon, wo du sagst, hey, die habe ich jetzt nicht erwartet? Also vielleicht Leute, die dich noch gar nicht so persönlich kannten, sondern eher wirklich über die Website kamen und gedacht, hey, das, also genau dieses, dieser Vertrauensvorschuss, weil man in der gleichen Community ist und sagt, hey, genau so wie du sagst, ne, dann supporte ich jetzt oder ich suche das eh gerade, jetzt schaue ich erstmal da.
Vertrauensvorschuss, gleiche Community auf jeden Fall. Ich kann dir aber nicht sagen, ob sie nur über die Made by Apes License kamen oder bei Twitter über mich gestolpert sind oder mit Leuten drüber gesprochen haben. Ich versuche immer rauszuhören, das ist vielleicht auch generell ein ganz guter Tipp, ein ganz einfacher. Fragt die Leute, woher sie von euch gehört haben. Ich habe das bei mir im Kontaktformular auf der Webseite drauf. Super viel LinkedIn und Empfehlung. Aber ich frage halt auch mal nach, weil für mich ist es natürlich relevant. Dann weiß ich, warum soll ich Instagram machen, wenn darüber keine Anfragen reinkommen. Dann mache ich es nur, weil es mir Spaß macht. Aber ich sehe andere Channels dann als relevant. Um im Web3-Space relevant zu sein, empfinde ich, in real life vor Ort sein, super, super gut und wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, weil die Leute am meisten Vertrauen haben, wenn sie einen schon mal gesehen haben. Aber Twitter hat mir auch geholfen. Ich weiß noch, beim Apefest war ich in Hongkong auf dieser einen Rooftop-Bar-Ding und hatte sogar einen alkoholfreien Drink in der Hand. Passiert auch nicht so häufig. Und kam einer, ich habe mich nur gerade daran erinnert, an die Situation, da kam einer rüber und hat gemeint, bist du schon Teil? Ich folgte schon länger und es war einfach ein Typ aus Singapur, wo du denkst, niemals wären wir außerhalb der Community oder irgendwo auf der Straße ins Gespräch gekommen. Super netter Typ. Und haben gesagt, hey, lass mal irgendwie einen Call aufsetzen danach. Vielleicht, wie ich Netzwerke, wenn man es als Netzwerken bezeichnet, ich habe ganz selten tiefgreifende Gespräche über was wir machen und wie wir den Leuten helfen können bei Events. Ich will die Leute kennenlernen. Ich würde gerne wissen, was sie ganz grob machen. So ganz grob. Und dann einfach ein gutes Gespräch haben. Und das kann auch übers Reisen oder übers Essen sein oder schlag mich tot. Und alles Weitere mache ich in nachgängigen Calls, wo ich sage, hey, lass mal einen Call aufsetzen. Oder wenn wir mal zu Hause sind in 2 Wochen, irgendwie wirklich eine halbe Stunde irgendwie labern. Und bitte nervt die Leute nicht 3 Tage nach Event. Wir müssen alle erst wieder zu Hause ankommen und unsere E-Mails checken und wieder aufs Leben klarkommen. Wenn ihr da schreibt, ich glaube auch ein Tipp, die Nachrichten werden untergehen. Gib den Leuten ein paar Tage, bis sie zurück sind. Oder ihr müsst ein Follow-up machen. Weil da wird bei den wichtigen Leuten auch und bei denen, die viel unterwegs sind, sehr wenig zurückkommen. Die ersten 1-2 Tage nach Event. Die meisten sind auch noch unterwegs.
Sorry, das ist kleine Networking 101, aber ich sehe das jetzt. Ein weiterer Tipp, den hast du mir mal gegeben und das passt zum Beispiel da in Hongkong, das sagt, also mehr auf Twitter posten, obviously, ne? Das mache ich auch viel zu wenig. Aber du hast gesagt, hey, auch ab und zu einfach ein Bild, wo du auch drauf bist. Ne? Also gerade auf Twitter, X, wie auch immer. Und gerade in diesem Space hat man dann irgendwie sein PFP. Und dann, was ich auch ganz oft hatte, ist, du sprichst mit jemandem und findest dann raus, dass man sich eigentlich schon irgendwie schreibt und austauscht, ne? Weil so oft diese Events, hey, wie heißt du? Dann ist erstmal nur irgendwie der bürgerliche Dame und dann erzählt man ein bisschen und ich mache das auch so, also eher so das Gespräch, ne, nicht so, hey, was, also kann ich dir was verkaufen oder willst du mir was verkaufen, sondern wirklich, und dann stellt man irgendwann fest, ach so, du bist eigentlich, keine Ahnung, der und der, Bird, wie auch immer, okay, wir kennen uns doch schon, nur halt anders.
Wir sind schon seit 2 Jahren connected.
Ja, das also ist ja häufiger, das habe ich auch ganz oft beobachtet, auch bei anderen, ne? Und das ist immer ganz lustig, aber da war so ein, das hast du mir immer mal gesagt, hey, auf jeden Fall auch ab und zu mal posten oder so ein Selfie oder so, ne? Ist ja auch wieder Stichwort Personal Brand dann. Also für die, die es mögen oder gedoxt sind, wer auch immer, oder wie man, was man auch immer möchte, ne? Aber das fasst, glaube ich, ganz gut, weil der hätte in Hongkong niemals kommen können, wenn er nicht gewusst hätte, dass wer du bist.
Ich habe bei jedem Event, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, wir sind connected oder wir haben geschrieben oder ich folge dir oder sonst irgendwas. Und das finde ich super, weil das sind ja Leute, die sind schon in meiner Bubble und da ist es ja schön, sie auch mal kennenzulernen. Wie oft ich aber habe, dass ich keine Ahnung habe, wer sie sind. Also gar nicht, weil sie kein einziges Bild von sich online haben. Kann jeder handhaben, wie er will. Mir hat es mit Sicherheit einige Türen geöffnet. Und wenn es auch so Kleinigkeiten sind wie, ich überlege gerade, ja komm, ich sag ja nicht, wer an der Tür war. Aber bei dem Ape-Event in New York dieses Jahr während der NFT NYC hatte ich mein Ticket, aber ich hatte kein Plus One. Aber ich hatte ein Plus One dabei und wollte eigentlich vor der Tür warten, ob wer vorbeikommt, den ich kenne, der ein Plus One hat. Weil wir gesagt haben, naja, worst case ist, wir sind hier mitten, ich weiß gar nicht, ob das in Chelsea war oder Hell's Kitchen oder so. Sind im coolen Eck, wenn ich mache mal was anderes, dann wäre ich auch mitgegangen. Long story short, wir kamen an und einer von der bei Yuga arbeitet, hat mich an der Tür erkannt und hat gemeint, hey, voll cool, ich finde dein Content super. Habt ihr hier Tickets so ungefähr? Und ich so, ja, ich habe eins, aber für ihn noch nicht. Ja, komm, geh rein. Und ich dachte so, geil, das wäre nicht passiert, wenn er nicht wüsste in Persona, wie ich aussehe. Weil wir haben vorher noch nie gesprochen. Alleine dafür ist halt geil. Also auch hier wieder, es öffnet Türen, aber es öffnet halt auch manchmal wirklich Türen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und du weißt das, Fabian. Das klingt jetzt ein bisschen nach sich selbst beweihräuchern auf die Schulter knopfen. Es gab kein Event, auf das ich noch nicht gekommen bin. Und eigentlich auch immer Plus One.
Das kann ich bestätigen, ja.
Also scheißegal welches. Aber weil man Leute kennt, Netzwerk, und die Leute einem gerne freiwillig helfen. Das ist dann nicht so, dass ich die Leute damit nerv, weil wenn ich ein extra Ticket habe, ich lasse das nie verfallen. Ich habe auch schon gehabt, wo ich mit jemandem gesprochen habe und gesagt habe, hey, wo gehst du heute noch hin? Gerade auf den Konferenzen gibt es ja so viele Side-Events. Ja, ich würde gern da und dahin. Ich muss mal nach dem Ticket gucken. Habe ich gemeint, warte mal, ich glaube, ich habe eins, ich gehe eh nicht hin. Und habe es dann einfach transferiert. Also ich habe mindestens genauso viele Tickets rausgegeben, wenn nicht sogar mehr wahrscheinlich, als ich von anderen die Plus Ones oder so genommen habe, um dann auch mal jemanden mit reinzubringen. Und auch das ist Netzwerk, wo sich dann vor Ort bei einem anderen Event wieder eine andere Bubble öffnet, man neue Leute kennenlernt und so weiter. Es geht ja nicht nur ums Party machen. Ich kann das auch sehr gut, auch das wäre gelogen, wenn ich das nicht sage. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht Leute kennenlernt, die langfristig auch irgendwie in der Bubble sind. Und selbst, man muss ja nicht mit jedem Business machen. Manche Leute tun einem auch einfach gut. Man hat gute Gespräche und sie inspirieren.
Ja, ich glaube, das ist, also von vornherein, ne, was du auch am Anfang gesagt hast, ist eine Frage, warum man hingeht, wie man hingeht. Und wenn ich halt zu einem Event gehe, um dann nur Business zu machen und 3 Leads mitzunehmen, dann habe ich von Anfang an eine andere, also gehe ich von Anfang an anders rein in das Event, ne, habe wahrscheinlich eine andere Ausstrahlung, führe auch andere Gespräche, als wenn ich sage, hey, ich sag zwar, was ich mache und ich biete meine Hilfe an oder ich gebe meine Tickets. Und das finde ich auch wieder, das ist für mich auch diese Bubble. Also meistens ist es ja so, nicht bei allen, aber oft ist es ja so, dass man wirklich sagt, hey, ich habe hier eins über, wer braucht noch eins? Oder jemand fragt, hey, hast du zufällig noch eins? Weil ich habe hier ein Plus One und in der Regel gibt's immer eine Lösung in dieser kleinen Familie, ja, in dieser Bubble. Und das ist ja das Coole daran. Und dann hilft man sich einfach gegenseitig, ohne jetzt zu sagen, ah, okay, wenn ich dem jetzt ein Ticket gebe, dann mal gucken, wie wir das aufwiegen können, ne? Also.
Ja, total. Da habe ich auch schon, gibt's auch so ein, zwei Leute, es gibt wirklich wenige, die ich im Space nicht mag. Aber es gibt auch so ein, zwei, die sagen, ja, hab da ein Ticket und können ja dann mal gucken. Und ich denke mir, das ist so ganz sicher nicht. Also von wegen, ob man das irgendwie aufwiegt, genau das. Wo ich auch als denke, du hast es nicht verstanden. So läuft das nicht.
Ja, also am Ende muss
aber ich ja auch selbst sowas wissen, spricht sich rum. Du, das können die ja machen. Am Ende ist das ein Filter. Das ist super, wenn jemand so ist, weiß ich ganz genau, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Dem will ich noch nicht mal meine Bubble. Weil das einfach eine Einstellung ist, die ich nicht mag. Wenn ich was zu geben habe und es hat mich nichts gekostet, dann gebe ich das doch bitte an jemanden raus, der es gebrauchen kann.
Ja, unterschreibe ich, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, auch da merkt man, ja, das ist auch so, ne? Jeder in seiner Bubble und das ist dann einfach eine andere Welt. Aber deswegen sind die Events ja auch so spannend und da dann eben auch Leute kennenzulernen, auch persönlich kennenzulernen und zu sagen, hey, man hat irgendwie eine gute Zeit zusammen oder kann im Nachgang vielleicht dann trotzdem irgendwie sich gegenseitig helfen, ne? Also das ist ja das Spannende. Was ist dein nächstes Event? Oder was ist für dieses Jahr noch geplant?
Ape Fest. Ape Fest und bis dahin weiß ich es noch nicht. Man muss sagen, das bedeutet bei mir nicht, dass ich nichts mache, aber jetzt im Juli sind erstmal ein paar Festivals angesagt. Da geht's jetzt erstmal zur Rampage dieses Wochenende, da machen wir Content für den Künstler einen Tag und zwei Tage einfach Urlaub und Musik. Und zweimal Tomorrowland, da freue ich mich sehr drauf. Musik ist sowas, da kann ich sehr gut abschalten. Und auch da gibt's ein Tomorrowland NFT, was der Grund ist, warum ich so einfach an Tickets komme. Vielleicht mal so als Side Note. Apefest auf jeden Fall, Token 2049 in Singapur überlege ich. Da sind wir auch gerade, ja, das kann ich eigentlich sagen, im Gespräch mit Animoca Brands, mit denen haben wir schon beim NFT Paris gearbeitet. Die schauen gerade, die werden, obviously ein paar Side-Events machen, ob wir die vielleicht Media-Coverage machen. Das wäre natürlich super, weil dann habe ich einen doppelten Grund hinzufliegen. Wird sich jetzt in den nächsten Wochen ergeben. Wie wir wissen, ist Web3 und Organisation immer so drei Tage vorher gefühlt. Aber deshalb Token 2049 steht eventuell auf dem Plan und definitiv Apefest in Lissabon. Da freue ich mich ganz stark drauf. Die meisten Sachen, in Anführungszeichen, waren ja schon, also vieles dieses Jahr.
Ja, das ist auch relativ selten, dass man dich fragt und das nächste, und das, was du nennst,
das nächste erst, ist im Oktober.
Ein paar Monaten ist, sonst ist es so, ah, ich bin nächste Woche da und da. Aber gut, jetzt kommen ein paar andere Events und
Oh ja, du, es ist auch gerade ein bisschen, ich will nicht sagen durchatmen, deswegen, ich bin gerade im Homeoffice, das passiert auch nicht so häufig. Ich war einfach sehr viel unterwegs, was ja okay ist, aber jetzt gerade steht nicht so viel Relevantes an und ich siebe ein bisschen mehr aus, wo ich wirklich hingehe, weil ich viele Events schon mitgemacht habe und einige sind trotz Leute auch einfach nicht so gut und sind jetzt okay, wenn man nichts zu tun hat. Aber ich habe auch einen vollen Workload und überlege, bin ein bisschen selektiver geworden, auch weil ich weiß, wer wo ist und welches Event wirklich gut ist, welches Event es nicht mehr wert ist, hinzugehen, meiner Meinung nach. Zumindest nicht für mich, für andere vielleicht schon. Und genau. Aber so ein Must-Go ist eigentlich immer NFC Lisbon. Das großartige Apefest ist für mich ein Must-Go. NFT NYC alleine schon, weil New York meine Lieblingsstadt ist. Das verbinde ich immer ganz gerne. Ich finde Paris, die Events immer sehr gut, also NFT Paris und Tallinn war eigentlich auch super, die letzten zwei Jahre. Das sind so meine, und die meisten davon waren halt jetzt schon. Ich finde gerade so ein bisschen Gefallen an der Schweizer Community noch, nach dem Web3-Fest, das war sehr, sehr spannend. Das ist ein bisschen mehr Finance-driven und ein bisschen mehr Chain-driven, aber das ist ja auch mal cool. Es muss ja nicht alles NFT und Gaming und Spaß sein.
Nur bunte Bildchen und
genau. Free Drinks. Aber dafür waren wir halt bei einem Event oder haben das gecovert, wo es, ich glaube, da waren nur 100 Leute, 80 oder 100. Da waren zwei Speaker. Eine war Brittany Kaiser, die Whistleblowerin von Cambridge Analytica. Und der andere Speaker, obviously digital, aber Live-Speaker, war Edward Snowden. Und da hast du natürlich noch mal ein paar andere Momente dabei, wo du halt auch da sitzt. Und das Gespräch war, glaube ich, angesetzt auf anderthalb Stunden oder eine Stunde. Ging knapp zwei. Also er hat sich auch mehr Zeit genommen. Und es ist krass, wie du in einem Raum sitzt mit 100 Leuten, oder ich habe an der Kamera gestanden, habe geguckt, dass die eine Kamera läuft, mehr den Rest überlasse ich den Leuten, die die Kamera bedienen können. Und über fast zwei Stunden niemand sein Handy in der Hand hat, die Leute nicht miteinander sprechen und einfach nur zuhören, weil da jemand ist, der obviously einer der größten Personal Brands on Earth living aktuell ist. Jeder kennt Edward Snowden und der einfach auch wahnsinnig viel zu sagen hat und ganz, ganz interessante Dinge sagt. Und das war auch ein Special-Moment, den mir Web3 mitgegeben hat am Ende, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, rein logisch, man hat Fragen stellen können am Ende. Ich glaube, es wurden drei oder vier Fragen ausgewählt. Die Möglichkeit, Edward Snowden eine Frage zu stellen, passiert jetzt auch nicht so häufig. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich obviously, auch weil wir mit denen gearbeitet haben, zurückgehalten. Aber auch sehr, sehr besonders.
Ja, da sieht man wieder, was die kleine Bubble dann irgendwie doch für Leute auch zusammenbringt, ne? Oder für Chancen ermöglicht. Und na, ich glaube, wir haben echt viel gelernt heute. Einfach so das Thema so ein bisschen, ey, Networking oder was die Events so hergeben, auch wie man das verbinden kann. Und wie gesagt, das ist echt ein Paradebeispiel, wie du das mit BBS geschafft hast, auch mit deiner Personal Brand und dabei trotzdem Spaß haben kannst und sagst, hey, es ist jetzt nicht nur irgendwie.
Spaß ist das Wichtigste.
Ich langweile mich da, ne? ja. Und gehe dann eigentlich nur hin, weil ich Geld verdienen muss, sondern das eher andersrum aufbaust. Und das finde ich sehr inspirierend. Wenn man Fragen hat, entweder zur eigenen Brand, zur eigenen Personal Brand oder zu Events und oder keine Ahnung was, welche Fragen auch immer, wo kann man dich denn finden und erreichen und ansprechen?
Also auf allen möglichen Events, aber nee, grundsätzlich LinkedIn funktioniert super. beispielsweise, weil da braucht ihr nur meinen Namen für, wenn ihr gerade nicht mehr weißt, was Board Brand Studio ist. Ansonsten gerne Board Brand Studio bei Google eingeben oder in den Shownotes, weil die E-Mails landen bei mir. Dementsprechend erreicht ihr mich per E-Mail super oder über LinkedIn. Ihr könnt es auch per Instagram und Twitter DM versuchen, aber da passiert sehr viel im Postfach. Da bin ich immer froh, wenn das bei LinkedIn und bei auf der Webseite beziehungsweise per Mail bleibt, weil da habe ich eine sehr saubere Organisation, da rutscht mir keine Nachricht durch. Weil wenn du eine Instagram-Story hochlädst, dann landen die Reactions im selben Ordner wie die Messages und das ist nicht cool.
Also von daher alle Links unten in den Shownotes, nur einen Klick entfernt. Und damit ja, vielen Dank für die Insights. Hat mir echt Spaß gemacht, mal wieder zu sprechen, auch mal so ein paar Themen zu vertiefen. Und ich glaube, da ist einiges passiert und es wird weitergehen. Von daher, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in Lissabon. Und die nächste Podcast-Folge müssen wir dann auch schon mal einplanen. Letztes Wort geht an dich, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben kannst. Es kann alles sein, ne? Eine Frage, ein Ratschlag, eine Message. Was ist deine Message? Was möchtest du mitgeben?
Also ganz grundsätzlich habe ich mir nichts vorgemerkt oder notiert, aber ein ernsthaftes Interesse an Leuten, ohne das Gefühl zu haben, man will jetzt verkaufen, damit kann man trotzdem erfolgreich werden. Also man muss nicht irgendwie rumkrebsen, wenn man nur nett ist und den Leuten mal was gibt, sondern Erfolg zahlt sich schon aus. Auch nenn's Karma, nenn's die Leute werden euch gut in Erinnerung behalten, wenn ihr wirklich anfangt zuzuhören und nicht nur zu warten, bis ihr als nächstes sprecht. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter, ganz einfacher Punkt, aber zuhören haben nicht so viele Leute wirklich drauf.
Das stimmt leider. Von daher.
Also echtes Zuhören, aktives Zuhören, das meine ich.
Ohne sich selbst zu pitchen. Ja, und da merkt man auch den Unterschied zwischen, hey, ich baue eine Personal Brand auf oder aber ich bin eine Personal Brand, ne? Und was man möchte. Aber ja, so viele Themen, die wir noch weiter vertiefen könnten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal wieder sprechen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Peace and out.
Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus in Newsletter, denn dort bekommst du 3 Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24/7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.